Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und es ist warm, sehr, sehr warm. Ich habe gerade eben schon einmal vergessen, die Aufnahme zu starten. Oskar, bei euch sind es 44 Grad. Deine Teamkollegen mussten schon wieder in die ersten Trainingseinheiten, wenn ich es gesehen habe, oder die ersten Fitnesstests zumindest. Kann man bei 44 Grad überhaupt auch nur mehr als 44% geben?
Ja, auf jeden Fall. Also es geht irgendwie, ich muss wirklich sagen, es ist wirklich heiß. Also das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Also wirklich seit Tagen 44 Grad. Ich habe, weil Marc gerade meinte, ja, wir haben die Aufnahme nicht gestartet, weil ich meine, es sind 33 Grad. Also ich habe mich hier einverbarrikadiert, alles zugemacht oder so. Und natürlich, wir lüften natürlich auch nachts und sowas. Es bringt nichts. Also 33 Grad in der Bude, draußen 44. Zum Glück sind ja die Trainingsräume da, wo in der Realeinheit, wo ich bin, natürlich alle klimatisiert. Was auch sein muss, weil das sind auch überall Glasfronten. Also wenn das nicht klimatisiert wäre, dann hat man ja natürlich die Sonneneinstrahlung ohne Ende. Und ja, aber es ist gerade eben noch ein Pool gewesen, der auch bei 32 Grad ist. Jetzt Podcast hier bei 33 Grad. Und dann geht es dann gleich nochmal an den Strand, weil, also wie gesagt, so eine Hitze, klar, jetzt komme ich auch aus Berlin, aber das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich noch nie erlebt. 44 Grad, das ist verrückt.
In Berlin freuen wir uns am Samstag und Sonntag auf Temperaturen über 40 Grad. Das wird sicherlich richtig schön.
Und Strand gibt es ja leider
nicht
auch
mal
nicht, ne?
Nicht mal eine schöne Brise, auf die wir uns freuen können. Aber es wird schon werden. Es wird schon werden. Auch Meer habe ich leider hier nicht unbedingt um die Ecke. Und,
Ja, ich
na gut,
meine,
ich meine,
Strände sind auch meistens leer, muss man sagen. So, du hast immer so ein paar vereinzelte Surfer. Also, ich weiß nicht, da unsere Reha-Einheit ist ja wirklich direkt am Strand gebaut, an der ersten Linie, dann diese Front, wo man dann auf dem Meer drauf gucken kann. Und du hast, also wir haben schon Delfine gesehen, so eine Delfinhorde, aber das war auch das Einzige, was irgendwie in Horden da war, weil ansonsten sind die Strände wirklich relativ leer. Du hast halt diese Surfer, sowieso die Neoprenen und da unterwegs und so. Aber so also Familien, na klar, die Schulferien haben in Frankreich noch nicht angefangen, aber ich habe die Strände schon mal voller gesehen, auf jeden Fall.
aber die französischen Strände sind ja nicht die einzigen Orte, an denen es heiß hergeht. Auch die französische Justiz ist immer heiß auf den neuen nächsten Fall. Und in dem Fall können wir euch heute, weil es ja im französischen Rugby niemals langweilig wird, zwei aktuelle Beispiele mitbringen. Wobei ich schätze nur, dass eine davon wirklich Feuer unterm Hintern von Florian Grill, Entschuldigung, das muss ich jetzt in dem Kontext, glaube ich, ein bisschen falsch aussprechen, entfachen wird, nämlich Moued Altrat, Präsident von Montpellier, soll laut Anklage oder laut Vorwürfen der französischen Staatsanwaltschaft ungefähr knapp 331 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben und dieses Geld unter anderem dafür genutzt haben, den langjährigen Sponsoring-Vertrag mit dem französischen Rugbyverband zu bezahlen. Wir erinnern uns, sein Chef, sein Direktor de Rugby, ich weiß gar nicht, ob er wirklich der sportlichen Seite oder Vereinspräsident ist, Bernard Laporte, der ja vorher auch Präsident des französischen Verbandes war und Minister unter Nicolas Sarkozy, hat ja von den Besten gelernt, saßen beide schon länger zusammen in Urhaft und wurden auch beide verurteilt wegen Käuflichkeit, denn schließlich hat Moued Altrat damals gutes Geld bezahlt, um diesen Sponsoring-Vertrag zu bekommen. Von daher, dass der nächste Schritt oder der Vorwurf des nächsten Schritts, die nächste Stufe dieser ganzen Geschichte, 331 Millionen Euro, davon
träumt so mancher.
Kannst Ich meine, damit kannst du schon das ein oder andere neue Stadion bauen.
Locker.
Aber was weiß ich.
Sind ja auch nur, muss man
fairerweise sagen,
was da rauskommt, das beobachten wir mit kritischem Auge.
Ja. Und natürlich Monomarsan, noch nicht genug geschunden vom Abstieg, wurde jetzt das erste Mal oder wurde im ersten von vier laufenden Verfahren vor den Prud'hommes, dem französischen Arbeitsgericht, verurteilt, musste einem ehemaligen Physiotherapeuten fast 100.000 Euro bezahlen.
Wieso das? Weiß man das? Was da
Drei
genau vorgefallen ist?
unrechtmäßige Kündigung.
Okay.
Also Details sind natürlich immer so ein bisschen, aber sie haben in den vergangenen Jahren vorzeitig Trainer und Trainerstab gewechselt und das scheinbar nicht korrekt getan. Das muss man natürlich in aller Fairness sagen, dass die französischen Arbeitsgerichte sehr arbeiterfreundlich sind. Das muss man wirklich sagen. Die DNACG ist nicht unbedingt hilfreich im Vereinskontext. Aber ich kann zumindest aus Erfahrung eines direkten Kollegen sagen, dass er vor den Prud'hommes erfolgreich geklagt hat, weil die Einladung zum Kündigungsgespräch nicht, also nur 6 statt 7 Tagen Tage vorher verschickt wurde.
Nicht
Und hat dann
fristgerecht.
deswegen erfolgreich, ja, nicht fristgerecht, hat erfolgreich geklagt und Recht bekommen. Das Problem ist bei dem, dass die DNACG oftmals eine deutlich höhere Summe als Rücklage fordert von den Vereinen. Im Falle einer solchen Klage, also zum Beispiel kann ich die Geschichte von einem ehemaligen Trainer erzählen, der vom Arbeitsgericht geklagt hat gegen einen Verein und die realistische Höchstsumme, die er vor dem Gericht hätte streiten können, waren rund 75.000 Euro. Die DNACG hatte aber gefordert, dass mindestens 350.000 Euro in Rücklagen gebildet werden müssen. Das ist natürlich Geld, das an anderer Stelle bei dem Lizenzantrag fehlt. Ist dann halt immer so ein Thema, und wenn 4 Klagen laufen, beziehungsweise 3 dann jetzt noch, ist das für einen Verein, der gerade einen Abstieg verkraften muss, natürlich nicht ganz einfach. Es sind jetzt noch ehemalige Co-Trainer, die klagen. Und ein Videoanalyst, meine ich. Aber mal schauen. Das bleibt offen. Und apropos DNACG, es lohnt sich ja auch immer, trotz Rugbybrille, einen
Aber läuft ja auch gerade
kleinen.
Fußball-WM, ne, Marc? Da kann man sich auch mal so einen Blick über die zum Rundball, dann kann man sich mal einen Rundball an mal schauen.
Ich finde auch, das ist hier reine SEO-News. Nur für den Algorithmus. Es lohnt sich schon, weil die Wahrheit ist natürlich schon, dass es natürlich in manchen Städten eine gewisse Konkurrenzsituation angeht und das trifft natürlich und vor allem auf Städte wie Rouen zu. Dort gibt es nämlich aktuell 3 Drittligisten und einen Erstligisten im Eishockey natürlich. Aber 3 Drittligisten, 2 Fußballvereine, ein Rugbyverein, die sich ein Stadion teilen, nämlich den FC Rouen, den Quai Rouen Métropole und natürlich Rouen Normandie Rugby. Die alle 3 in dem Robert Diochamp etwas unglücklich sind. Nicht nur, weil das Stadion immer weiter verfällt, aber es ist natürlich für die Fußballvereine unglaublich schwierig, einen Rasen zu haben, der unter Dauerbenutzung ist. Es ist für die Stadt teuer, das Stadion und den Rasen instand zu halten. Und keiner der 3 Vereine hat ein Stadion, das wirklich ihrs ist. Jetzt könnte man wahrscheinlich bei den aktuellen Zuschauerzahlen darüber reden, ob Rouen Normandie Rugby nicht vielleicht in das alte Velodrom zurückkehren könnte, indem sie das aktuelle ihr Trainingszentrum ist. Würde wahrscheinlich für die aktuellen Zuschauerzahlen ausreichen, aber das könnte es auch über die beiden Fußballvereine sagen. Und Stand jetzt sieht es nämlich so aus, dass die beiden Vereine provisorisch oder ihre. Anders gesagt, ihre Lizenzen für die neue Ligue 3, die ja neu gegründet wurde, nur unter der Auflage erhalten, dass die Vereine verkauft werden. Nur im Falle eines Eigentümerwechsels würden die Vereine eine Lizenz bekommen. Was ich ohnehin schon ein wenig wild finde, das als Auflage zu geben. Wobei die DNACG aktuell vieles Komisches macht. Unter anderem Pau FC, die ja Zweitligist sind, haben eine 3-jährige Transfersperre von der FIFA, aber die DNACG genehmigt trotzdem jegliche Transfers. Ist alles aktuell ein bisschen wild. Clermont Foot hätte ja auch keine Lizenz bekommen dürfen. Da hatte den RCG ja auch einen Eigentümerwechsel forciert. Alles ein bisschen wild im französischen Fußball gerade. Aber für Rouen Normandie Rugby wäre das natürlich ein wichtiger Schritt, wenn, was heißt ein wichtiger Schritt, eine gute Chance, würden ein oder zwei dieser Fußballvereine aus der dritten Liga verschwinden, würde das natürlich bedeuten, dass man eine gute Chance hat, sich um weitere Sponsoren und eine bessere Nutzung des Stadions zu bemühen. Aber das sind natürlich aktuell noch Zukunftsmusik. Zukunftsmusik, das war auch ein potenzielles Finale für die beiden Pariser Vereine, die in beiden Fällen ein durchaus gebrauchtes Wochenende hatten. Racing, Jacques Lorenzetti spricht von einer der schlimmsten Blamage seines Lebens, oder die größte Schande, die dieser Verein je ertragen musste, so rum eher. Ja, wie hoch haben sie denn verloren?
Ja, mit dem Blick aufs Ergebnis 71 zu 17 und ich habe das Spiel ja gesehen, ich bin hier bei dem Kumpel und die sind wirklich, das kann man schon Die Hard Toulouse-Fans nennen, sind in Fanclubs, fahren zu den Spielen, verfolgen das Team schon über 30 Jahre, zumindest der Vater von meinem Kumpel. Das sind wirklich auch keine Erfolgsfans, sondern sind wirklich, aus welchen Gründen noch immer, wirklich ja, irgendwie Toulouse-Fans. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, Racing kann was holen. Racing hat irgendwie die Chance, was zu gewinnen. Und ich war damit auch nicht allein. Das haben, glaube ich, viele gedacht, dass Racing auch in den Medien, also dass man schon einen oder anderen Namhaften gehabt, der bei RMC oder so, na klar, ne, die leben auch davon, so Hottakes raus dann, aber die meinten so nach dem Motto, ja, Racing kann das Ganze gewinnen. Aber was wir da für eine Machtdemonstration gesehen haben, das war wirklich krass. Also, ich meine, Colasso hat nach dem Spiel gesagt, ich kann nicht sauer sein, weil er einfach gegen eine bessere Mannschaft gespielt und das war es auch. Toulouse war so schnell in den Kontaktpunkten, so gut im Kicking-Spiel, die Gassen so gut fand, also war einfach überall besser. Das war einfach nur beeindruckend und nach einer halben Stunde war das Spiel vorbei. Hat Racing auch irgendwann nochmal drei Karten bekommen, weil eben Toulouse so schnell gespielt hat. Und dann, ne?
Ich fand gar nicht, dass Racing dieses Spiel gewinnen kann, als das, oder ich habe es nicht als Hot Take empfunden tatsächlich, weil
Ich auch nicht.
ehrlicherweise, so wie sie gegen Pau gespielt haben und so wie sie davor gegen Clermont gespielt haben, und das Spiel gegen Toulouse am letzten Spieltag haben sie ja auch gewonnen. Ja, nicht souverän, aber gewonnen. Sie waren in einer guten Form, haben fantastisches Rugby gespielt und Toulouse waren ehrlicherweise ziemlich mittelmäßig das letzte Saisondrittel. Gut, jetzt anscheinend ist es tatsächlich so, dass sie wirklich eine Preseason in der Season gemacht haben. Haben anscheinend wirklich richtig krasses Fitnesstraining gemacht zwischendurch und sich halt wirklich Peak auf diese beiden Spiele jetzt vorbereitet oder sie jetzt ihren Peak haben. Und haben dafür das letzte Drittel der regulären Saison anscheinend ein bisschen geopfert, wobei sie ja natürlich trotzdem noch das meiste gewonnen haben, aber eben nicht sonderlich souverän. Ich fand, also, dass Racing da viele Chancen zugerechnet wurden oder zugesprochen wurden, fand ich absolut nachvollziehbar. Also, ich hatte es nicht als Hot Take. Und ja, es war dann natürlich zur Halbzeit, habe ich das Spiel ehrlicherweise ausgeschaltet, weil selbst diese 17 Punkte, davon kamen 14 in den letzten 10 Minuten. Da war das Spiel schon durch. Ich
Ja, ich
meine,
meine
jetzt
auch
kannst du natürlich
Dupont.
sagen, Racing hat die letzten 10 Minuten gewonnen, aber.
Das ist ja viel zu spät. Also auch ein Dupont, der wirklich unter seinen Möglichkeiten gespielt hat die letzte Zeit. Er war wie ausgewechselt, hat sich irgendwann mal erholt auf dem Festival in Cannes, hat da nochmal, ne, das Nötigste gemacht, was man halt so als Superstar machen muss. Und jetzt geht's ab ohne Ende. Hat dominiert, Entermack dominiert, Barassi all dominiert. Ja, Dupont jetzt auch noch gesagt, ja, da kommt er nochmal mit nach Australien. Schaut sich das auch nochmal an, da macht die Tour damit. Absolut verrückt, ja? Einfach den Schalter umgelegt. Und ich habe mir gedacht, das Team kann keiner schlagen. Wenn die so spielen, kann die keiner schlagen. Dann kriegt auch Montpellier 50 Punkte. Also, was die für ein Rugby gespielt haben. Und ich glaube, sie hätten ja auch noch bestimmt Dinge besser machen können. Ich muss ja sagen, ihnen wurden ja sogar zwei Versuche aberkannt. Also, das hätte da deutlich, also deutlich über 80 Punkte hätten da am Ende des Tages auf dem. Also, mit 71 Punkten ist Racing noch gut bedient. Das ist verrückt. Zwei Versuche
Es
abgegeben.
ist Es ist richtig wild. Montpellier auf der anderen Seite wird die Arbeit im Finale oder wird einen großen Haufen Arbeit im Finale haben. Gegen Stade Français hatten sie nicht ganz diesen physischen Grabenkampf, den alle so ein bisschen erwartet haben. Wo ich auch dachte, naja, wenn das hier wirklich so ein richtig physisches Halbfinale wird, dann wird das Finale hart für Montpellier. Das war es in dem Fall nicht. Allerdings hat Yacouba Camara seinen Einspruch gegen die Sperre nach der roten Karte am letzten Spieltag verloren. Verpasst damit das Finale. Das ist ein relativ großer Schlag. Eine Statistik, die ich relativ wild fand. Florian Verhaag und Yacouba Camara haben zusammen mehr gegnerische Gassen geklaut als Perpignan und Montauban zusammen.
Ja, wundert mich das bei der Gasse von Perpignan und Montauban.
Weiß ich nicht. Ich fand's beeindruckend. Meine Statistiken sind ja immer so ein Ding. Montpellier contesten die meisten Rucks, sind das trotzdem das zweitdisziplinierteste Team der Liga. Toulouse sind das disziplinierteste Team. Wir haben ja schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wenn Montpellier es wirklich schafft, das Off oder Toulouse in die Rucks zu zwingen, in diesem Bodenkampf und sie da physisch sich auf dieses Niveau begeben können, dann haben sie eine Chance. Ansonsten, ehrlicherweise, wird es ziemlich schwierig.
Haben wir schon das Ergebnis gesagt vom MP-Spiel? Oder müssen wir das noch nachtragen, Marc?
Ich glaube nicht. 25-15.
Ja, und ich meine, Stade Français, also was fällt ja mal zum Racing-Spiel zu kommen. Racing hat einfach so gefühlt das gleiche Team genommen aufgestellt, egal wer alles verletzt war. Ne? Deswegen auch schon nach 3 Minuten, war nicht nach 3 Minuten, nach 15 Minuten der Achter raus, etc. Stade Français hat dann so ein bisschen natürlich gewechselt. Aber was man, fand ich, auch gemerkt hat, dass Montpellier einfach frischer war als Stade Français. Also generell diesen Unterschied an Frische, weil man, glaube ich, unterschätzt, wie hart diese Barrage-Spiele sind. Du hast ja praktisch 3 Endspiele dann. Ich glaube, die letzten, die all diese 3 Endspiele gewonnen haben, müsste Castres mit Christophe Urios gewesen sein. Die haben sich ja am letzten Spieltag qualifiziert für die Top 6 und haben dann, ähnlich wie Montauban, irgendwie den Titel gewonnen. Oder Montauban wäre wahrscheinlich so das näherliegendste Beispiel. Aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie hart das ist. Und das hat man auch bei Stade Français Montpellier gesehen. Beide Teams, ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber man kann jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass Montpellier in dem Stil von Toulouse Stade Français dominiert hat. Es war schon ein Spiel, war etwas ausgeglichener. Beide Teams irgendwie mit den gleichen Spielern setzen. Hoch und weit bringt Sicherheit. Wir wollen nicht in unserer eigenen Hälfte spielen. Aber so diese letzte Spritzigkeit hat dann irgendwie Stade Français gefehlt. Was mich auch nochmal vielleicht zum Nachdenken gebracht hat, wie wichtig ist eigentlich diese Halbfinalpositionierung. Weil wir hatten ja mal eine Diskussion vor 2 Wochen, lieber im Flow bleiben und Barrage spielen oder eine Woche aussetzen. Ich glaube, man kann schon sagen, diese eine Woche auszusetzen, das ist gerade am Ende dieser Saison schon eher von Vorteil.
Ich bin mal wirklich gespannt, was du dazu sagst. Aber es ist tatsächlich so, dass, also zwei Statistiken, die, naja, die gar nicht mal so krass sind, aber in den letzten 15 Jahren hat sich nur La Rochelle als Erstplatzierter nicht fürs Finale qualifiziert. Also in den letzten 15 Jahren war nur ein einziges Mal nicht der Erstplatzierte im Finale. Und es hat sich tatsächlich bis jetzt noch kein einziges Mal ein Fünftplatzierter fürs Finale qualifiziert. Ja, einmal ein
Und
Sechstplatzierter.
wahrscheinlich nur einmal Castres, genau.
Und darüber hinaus, ich meine, ich verstehe es natürlich, du brauchst die sechs, also mit 6 Plätzen hast du mehr Teams, die länger involviert sind. Aber haben die Barrage-Spiele aktuell noch einen wirklichen sportlichen Mehrwert?
Also die Statistik ist natürlich schon irgendwie doch ziemlich deutlich, ne? Klar, wir haben jetzt eine, also ne, die Ausnahme bestätigt die Regel. Das ist jetzt am Castra-Beispiel, wie man so schön sagt. Ich glaube, sie haben einen sportlichen Mehrwert, weil sie dann doch einfach tolle sportliche Spiele sind. Also mir haben die Barrage-Spiele mehr gefallen als die Halbfinalspiele. Also das Pau Racing war ein
Ja.
fantastisches Spiel. Hat viel besser gefallen als Racing Toulouse. Das war einmal
Wobei
Straßenrugby.
das andere Barrage-Spiel war auch nicht so spannend.
Nee, nee. Aber ja, gut, aber ja, du hast recht, das eine hätte man sich sparen können. Aber zumindest, so da hatte ich das Gefühl, da war gutes Rugby und das war Endspielcharakter, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Und vielleicht, wie du richtig sagst, wäre es nicht dann besser, dass man beide Teams sich einfach auf die Halbfinals vorbereiten können. Auf der anderen Seite sagt man dann, ja, dann ist es doch auch egal, ob ich Vierter oder Erster werde, ich spiele eh das Halbfinale. Und dann hast du wieder Diskussion, ja, warum nicht gleich die Playoffs abschaffen und der Erste gewinnt dann halt, ne? Warum dann überhaupt Playoffs? Und wenn sowieso beide, egal ob ich Vierter oder Erster werde, ich komme ins Halbfinale, na, was ist dann der Vorteil davon, eine gute reguläre Saison zu spielen? Dann kann man auch durchrotieren und irgendwie auf dem vierten Platz spielen, so mäßig, und dafür dann frisch bleiben fürs Halbfinale. Also, ja, das ist irgendwie, ein Tod musst du sterben, so mäßig.
Ich finde es auch eine schwierige Diskussion, weil die Halbfinals haben sich ja einfach wirklich mehr als bewährt. Und ich glaube dann auch mittelfristig, wenn du wirklich sagst, du hast nur noch vier Teams, die sich für die Playoffs qualifizieren, das macht die Liga schon unspannender. Weil dieses Drama gerade ja meistens um diesen fünften, sechsten Platz ist.
Absolut.
Aber naja, ich werde an der Stelle mal vorheben, dass ich wirklich beeindruckt von Montpellier bin. Die Art und Weise, wie der Verein aktuell arbeitet und vor allem für einen Verein, der ja eigentlich gar nicht so diese Geschichte hat, die drei Rivalen im Halbfinale haben, fand ich echt beeindruckend. Meine Stade Français und Racing haben die ersten 10 Meistertitel, die der französische Rugby überhaupt hatte, unter sich ausgespielt. Viel historischer als Rugbyverein geht's kaum. Le Havre, klar, aber ansonsten geht es kaum. Toulouse waren mit Bordeaux zusammen die ersten, die dazugekommen sind. Und Montpellier hat jetzt fast die 30, 40 Jahre gefeiert. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was von beiden. Ich glaube, 40 Jahre. Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Und dafür, dass der Verein jetzt eben sagt, also wir schauen wirklich, wir haben einen Trainerstab an ehemaligen Spielern. Wir haben mit diesem Grand Deceased-Programm wirklich dieses Thema, wie können wir lokale Talente fördern und stärken und auch innerhalb unserer Akademie besser hervorstellen. Ich finde, das ist sehr, sehr spannend, was sie als Verein aktuell machen und sich wirklich oder gerade hart daran arbeiten, eine wirkliche regionale Identität zu bekommen, die der Verein aktuell einfach nicht hat. Auch weil die Konkurrenzsituation in der gar nicht mal so großen Stadt einfach schwierig ist, mit einem sehr, sehr erfolgreichen oder einem der erfolgreichsten Handballvereine der Frankreichs. Mit einem Fußballverein, der lange von seinem Meistertitel gezerrt hat, der noch nicht so lange her ist. 10 Jahre, glaube ich, 11 Jahre. Jetzt natürlich zweitklassig. Und da macht Montpellier aktuell viel richtig. Man war lange ein sehr verschriener Verein, aber machen schon viel richtig. Und Jean Cordulo ist, glaube ich, aktuell als Trainer viel uriossiger als Christophe Urios selbst. Was er wirklich, glaube ich, schafft, dieses. Also, ich meine, das im besten Sinne, so ein bisschen. Montpellier erinnert mich halt so an dieses 2016 Castres Olympique. So dieses Wir gegen die, harter Rugby, Finesse an zweiter Stelle, aber vor allem dieses Wir-Gefühl und dieses Wir gegen die-Gefühl, das Urios früher so ausgemacht hat. Ob
Ein
es jetzt
Titel haben
nun
sie
in
auch schon
Oyonnax
gewonnen
war
damit.
oder in Castres. Ja.
Also den Challenge
Und
Cup.
ja, und ich glaube, dass es aktuell muss ich wirklich sagen, also es fällt mir immer schwer. Montpellier ist ein Verein, über den ich mich gerne lustig mache, weil es auch einfach ist. Aber aktuell macht der Verein wirklich viel richtig. Und ein zweiter Titel oder ein zweiter Bouclier de Brunis in 4 Jahren, das haben auch nicht so viele andere Teams geschafft.
Sagst du denn, dass sie
Bordeaux
eine
haben nicht mal
Chance
einen
haben gegen
geschafft.
Toulouse? Also bist du dir wirklich sicher? Also ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, wenn Toulouse spielt wie gegen Racing, kann sie kein Team der Welt schlagen. Aber wirklich niemand. Auch nicht die Chiefs, sondern die Hurricanes. Auch nicht Northampton. Wenn die so spielen wie am Wochenende, dann kannst du nach einer halben Stunde den Fernseher ausmachen und schlafen gehen. Wahrscheinlich
Ich
nicht,
schwimme
weil
dir
es 40 Grad
inhaltlich.
sind. Weil es 40 Grad sind in Berlin so. Aber.
Ich stimme dir inhaltlich zu, aber da ich mich seit einem Jahr auf diesen Abend freue, hoffe ich doch sehr, sehr stark, dass es spannend bleibt. So, was mache ich denn mit meinem Leben, wenn das Top-14-Finale nicht geil ist? So, ja, klar, ich hatte ein geiles Drittliga-Finale, aber.
Bei 40 Grad am Müggelsee. Nee, Müggelsee ist gar nicht in Berlin, oder? Keine Ahnung.
Ihr Müggelsee ist hier vor, es war 1,5 Stunden von hier entfernt. Teglersee natürlich.
Teglersee, sorry,
ist
ja,
viel
Teglersee.
schöner, viel viel schöner.
Entschuldigt bitte
Muss
an
man
alle, wo
einfach
auch immer der Müggelsee ist.
viel zu weit von hier entfernt. Das kann, das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Viel zu weit von hier entfernt. Und viel zu weit entfernt ist auch Toulouse von einem doppelten Meistertitel und tatsächlich von dem, was sie vor ein paar Jahren immer geschafft haben. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so, wo sie alle Titel, die es im französischen Rugby zu vergeben gab, oder in allen Altersklassen gewonnen haben. Das wird dieses Jahr nicht klappen, denn das SSV-Finale haben sie in jedem Fall verloren, gegen Clermont, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder sind sie da nicht mal ins Finale gekommen? Doch, ich meine schon.
Doch, doch.
Ich weiß nur, dass. Ja, Clermont hat das allerdings gewonnen, ich meine in Brief. Und bei den Frauen wird das auch nichts mit den Titelträumen. Zwar als Favoritinnen in diese Playoffs gegangen, das kann man glaube ich schon sagen, haben sie am Ende trotz souveräner Halbzeitführung das Duell gegen die amtierenden Meisterinnen aus Bordeaux noch in letzter Minute mit 25-27 verloren. Kleine Überraschung, kleiner Schock bei sicherlich einem sehr, sehr heißen Feld in im RNS Vallon. Ja, Bordeaux könnten es damit 5 Titel in Folge machen.
Spielen ja dann gegen Romagnat, die Frauen aus Clermont, die vor über 9000 Fans im Stade Michelin, glaube ich, auch bei brüllender Hitze, gegen, ja, sag ich mal, der Lokalrivalen von Toulouse, Blagnac, das ist da, wo der Flughafen steht, ja, der Toulouser Flughafen, gewonnen haben 37-23, relativ deutlich. Ich meine, letztes Mal hatte ja ASM, also Romagnat, noch in Bordeaux im Michelin im Halbfinale gespielt und relativ deutlich verloren. Hoffen wir mal, dass dieses Finale spannender wird. Ist ja auch im französischen Free TV zu sehen. Habe ich richtig schön deutsch gesagt. Free TV.
Tatsächlich auch, ich glaube, so ein bisschen dieses Championship Window, wie man es mal so schön nennt, für Romagnat, relativ klein, haben sich für diese Saison sehr gut verstärkt, werden allerdings jetzt schon wieder einige Schlüsselspielerinnen verlieren, ausgerechnet an Bordeaux. Blagnac auf der anderen Seite, da hat sich das Championship Window gar nicht erst geöffnet. Wir hatten darüber gesprochen, dass Coco Lindelauf zu den Leicester Tigers Frauen wechselt. Als Leicester Tigers wechselt. Gabrielle Vernier hat sich angeschlossen, wechselt auch nach England, ich glaube zu Gloucester Hartbury. Blagnac bricht gerade so diese wirkliche, also man hat schon in den letzten Jahren gemerkt, dass natürlich mit der direkten Konkurrenz von einem semi-professionellen Toulouse auf der gefühlt anderen Straßenseite schwierig genug. Und jetzt sehen wir allerdings auch, dass einige der Top-Spielerinnen auf die andere Seite des Ärmelkanals wechseln. Und Blagnac könnte es tatsächlich in den nächsten Jahren recht schwer haben. Vielleicht nicht, dass sie gegen den Abstieg spielen, aber natürlich schon nicht mehr unbedingt um die Playoffs mitspielen. Und die Vereine, die wie Blagnac keinen großen Herrenverein im Rücken haben, werden es kontinuierlich schwerer haben. Es bleiben jetzt aktuell noch neben Blagnac Wobigny. Und danach wird es schon dünn.
Zweiten Liga dann noch die Vikings oder Hyrjen aus Rouen, auch eigenständig. Aber das war's dann.
Ja, die sind ja in der Zwei haben ja den Aufstieg nicht geschafft in die erste
Achso.
Liga. Ist ja La Rochelle
Valkyren.
stattdessen. Genau, die sind ja, haben ja das Finale verloren. Die schaffen den Aufstieg nicht. Und auch in der zweiten Liga tatsächlich, meine, sieht es ein bisschen besser aus für kommende Saison. Aber jetzt auch nicht spektakulär gut. Da sehen wir natürlich schon irgendwo, dass es da eine gewisse Konzentration gibt. Aber das ist ja auch nicht sonderlich überraschend. Das haben wir in vielen Frauen- oder Frauenligen gesehen, ob das jetzt nur Fußball, Rugby oder Basketball ist. Da gibt es ja schon gewisse Konzentrationen mittlerweile. Sei es drum. Ich denke trotzdem, dass wir in Biarritz ein fantastisches Spiel sehen werden zwischen Bordeaux und Romagna.
Hoffentlich nicht zu heiß für die Spielerinnen und auch die ganzen Zuschauerinnen.
Ja, das ist natürlich, ist ja wirklich, also
Nur für
ist,
einen
glaube ich,
Kontext,
auf
hier
allen
wurden,
Plätzen aktuell.
war ja viele Amateurspiele und die wurden tatsächlich an diesem, also letztes Wochenende wurden die, statt um 15 Uhr oder 14 Uhr, wurden sie alle um 10 Uhr morgens angesetzt, dass man so ein bisschen der gröbsten Hitze entflieht.
Also es ist wirklich, stehen ja jetzt auch, theoretisch stehen ja jetzt auch noch die Finalspiele unter anderem der Fédéral 2 und Troyes an. Ist auch noch ein bisschen offen, wie es damit weitergeht. Mal schauen. Ich würde aber an der Stelle sagen, weil es doch recht heiß wird, wir freuen uns auf das. Auf die Nachbesprechung des Finals in der nächsten Woche. Vor allem freuen wir uns natürlich auf die Finals. Lasst uns gerne wissen unter blueblurrugbypod auf Instagram, wem ihr die Daumen drückt. Und wir werden das Spiel vielleicht nicht in voller Länge, aber ausführlichst nachbesprechen. Und ich wünsche dir eine gute Abkühlung, sofern es
Danke.
die gibt, im kühlen Nass.
Ich danke euch. Und dir,
Naja,
mach's
im
gut.
lauwarmen Nass.
Tschüss.
Ciao. Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.